Herzlich willkommen bei Zufrieden, deinem Podcast für Minimalismus, Capsule Wardrobe, ressourcenbewusstes Leben und das Mama-Leben. In dieser Podcast-Folge knüpfe ich an die letzte an und nehme das Thema ressourcenbewusstes Leben wieder auf. Ich erkläre euch hier, wie ich versuche, möglichst ressourcenbewusst zu leben, wo ich selber noch Entwicklungspotenzial habe und was ich mir in dieser Hinsicht für die Zukunft vorgenommen habe. Viel Spaß bei der Folge. Führe ich also ein ressourcenbewusstes Leben? Ich habe mir Gedanken gemacht und möchte euch 5 Lebensbereiche vorstellen, in denen ich möglichst versuche, ressourcenbewusst zu leben, beziehungsweise die mir es teilweise ermöglichen, ressourcenbewusster zu leben. Ich zähle die einmal auf und dann gehe ich die Punkte gerne einzeln mit euch durch. Und anschließend verrate ich euch noch, was ich für die Zukunft noch vorhabe, um mich bei den Sachen, wo ich mich wirklich auch noch verbessern möchte. Die 5 Punkte, die ich euch heute vorstelle, ist erstens das Thema Minimalismus. Überraschung. Zweitens das Thema Kreislaufdenken. Drittens eine wertschätzende Haltung gegenüber Ressourcen. Viertens Müllreduktion. Und fünftens Mobilität. Fangen wir mit Minimalismus an. Ich glaube, das ist der leichteste Punkt für euch nachzuvollziehen. Zu dem Thema findet ihr diverse weitere Podcast-Folgen in diesem Podcast und daher greife ich hier kurz auf, warum der Minimalismus zum ressourcenbewussten Leben beiträgt bzw. wie. Das Wichtigste beim Minimalismus ist der bewusste Konsum, denn wenn man sich minimalisiert oder den Bestand der Gegenstände minimalisiert und auch minimal halten möchte, das ist eigentlich der wichtige Knackpunkt, nicht das Ausmisten an sich, sondern das danach auch minimal bleiben, dann ist es ganz wichtig, sein Konsumverhalten langfristig zu verändern und viel bewusster zu konsumieren und sich viel öfters die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Was brauche ich wirklich? Und sich da wirklich auf allen Ebenen des Konsums zu hinterfragen. Muss dieses Kleidungsstück sein? Brauche ich noch ein drittes Longsleeve? Brauche ich noch ein 6. Paar Schuhe? Muss es diese Reise sein? Oder kann ich nicht eine etwas CO2-ärmere Alternative machen, um mir vielleicht eine Auszeit zu gönnen? Oder was ganz anderes, um mir die Auszeit zu gönnen oder um einfach, wenn man eine Reise machen möchte, weil man was Neues entdecken möchte, kann man nicht auf andere Art und Weise etwas Neues entdecken, als um die halbe Welt zu jetten. Muss es diese Anschaffung sein für die Wohnung zum Beispiel? Muss es der Umzug sein in eine größere Wohnung? Muss es dies, jenes, vielleicht diese oder jene medizinische Behandlung, wenn das natürlich nichts, was medizinisch dringend notwendig ist oder Kosmetikbehandlung oder was weiß ich. Also es gibt da ja auch eher so freiwillige Sachen. Aber alles das, jede Art von solchen Sachen verschwendet einfach oder verwendet, sagen wir es jetzt erstmal, Ressourcen ohne Bewertung. Es muss nicht heißen, dass es auch verschwendete Ressourcen sind, aber für alles werden Ressourcen benötigt. Und deswegen ist es wichtig, wenn man ressourcenbewusst leben möchte, dass man eben auch bewusst überlegt, was davon für einen wirklich notwendig ist und welche Ressourcen man deswegen wirklich auch verwenden möchte und bei welchen man vielleicht auch verzichten kann. Und wenn ich hier von Verbrauch von Ressourcen spreche, dann meine ich auch nicht nur sowas wie Verpackung, denn das ist etwas, was, glaube ich, uns mittlerweile sehr stark präsent ist, Verpackungsmüll zu reduzieren. Und auf den Punkt gehe ich auch nochmal gesondert ein, hatte ich ja eben aufgezählt bei meinen 5 Oberpunkten, sondern es verwenden zum Beispiel auch bei der Herstellung, in Anführungszeichen, Anbau von Avocados wird unfassbar viel Wasser verbraucht. Ebenso bei Kakaobohnen, also für Schokolade. Wir wissen natürlich, dass tendenziell ein vegetarischer, also fleischfreier Lifestyle ressourcenschonender ist als ein Fleisch-Lifestyle oder eben das Konsumieren von Fleisch. Das ist aber auch nicht zwangsläufig so. Also nur weil man sich vegetarisch oder womöglich vegan ernährt, heißt das nicht, dass man super ressourcenschonend direkt ist, weil man könnte sich jetzt zum Beispiel auch ausschließlich von diesen veganen Ersatzprodukten ernähren, sowas wie vegane Bratlinge und dies und jenes, die man schon kauft, also industriell gefertigt kauft und nicht selber macht zu Hause, die natürlich auch wieder in unfassbar viel Verpackungen drin sind und auch natürlich durch das industrielle Verarbeiten an sich auch wieder Ressourcen benötigen, um hergestellt zu werden. Also es ist hier wichtig, einfach auch mit seinem gesunden Menschenverstand, weil wenn man den einschaltet, kann man, glaube ich, schon recht viel merken. Aber einfach nur mit diesem, ja, ich bin vegan, das heißt, ich bin ja super ressourcenminimiert, dass diese Rechnung geht so, sage ich jetzt mal, pauschal nicht auf. Das sollte einem bewusst sein, wobei es natürlich generell, wie gesagt, vegan im Verhältnis zu Fleischkonsum ist natürlich ein sehr, sehr stark ressourcenreduziertes Essverhalten auf jeden Fall. Wichtig ist vielleicht nochmal als letzter Punkt zum Punkt Minimalismus, weil da ist es ja, wo ich gerade bin, dass Minimalismus und ein ressourcenbewusstes Leben sich auch gewissermaßen in gewissen Teilen ausschließen können. Also die gehen nicht zwangsläufig Hand in Hand. Der Bereich bewusster Konsum ist das, wo ich sage, das ist das Wichtige am Minimalismus, was mich für mein ressourcenbewusstes Leben unterstützt. Aber es gibt ja auch Ausmistemethoden, die so ein bisschen krasser sind. Und ich habe einiges dazu auch schon in Folge 8 erzählt, ein paar Ausmistemethoden vorgestellt, die, wenn man sie jetzt ganz streng verfolgt, nicht ressourcenbewusst sind, sondern eher unnachhaltig. Wenn man also Sachen einfach nur um des Minimalismus willen ausmistet, um möglichst wenig Gegenstände zu besitzen, und sie dann bei der nächsten Gelegenheit, wenn man sie aber benutzen muss, dann neu kaufen muss, dann ist das natürlich nicht nachhaltig und nicht ressourcenbewusst. Also den Hinweis wollte ich auf jeden Fall geben, weil es oft suggeriert wird, dass Minimalismus immer gleichzusetzen ist mit irgendwie ökologisch leben, ressourcenbewusst leben. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Wie gesagt, der eine Teil des Minimalismus, der sich mit dem bewussten Konsum auseinandersetzt, ist sehr stark mit dem ressourcenbewussten Leben verbunden. Aber man muss eben gucken, wo dann sozusagen dieses Begleiten der beiden Ansätze dann auseinandergeht. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, dem Kreislaufdenken. Das schließt sich hier auch sehr schön an, denn auch da geht es um Konsum und zwar nicht nur um Kaufen, sondern auch um das Ausmisten. Und das Kreislaufdenken beim Ausmisten und Kaufen ist etwas, was mir sehr stark hilft, ressourcenbewusst zu leben. Und das war für mich auch wirklich so ein, man sagt ja so schön auf Neudeutsch, Shift im Mindset. Jetzt werde ich richtig Neudeutsch. Um wirklich ressourcenbewusst als einen meiner Werte zu leben und etwas, wo ich auch glaube, dass ein großer Hebel ist, wenn wir alle so denken würden, beziehungsweise viel mehr so denken würden oder viel mehr Menschen und auch von der Häufigkeit so zu denken, dass das einfach ansteigen würde, dann hätten wir, glaube ich, einen sehr, sehr großen Hebel, weil wenn wir alle viel bereiter wären, Sachen loszulassen, die wir zeitweise, und mit zeitweise meine ich jetzt nicht unnachhaltig im Sinne von das Schuhputzmittel geht weg und beim nächsten Mal, wo ich Schuhputzmittel kaufe, hole ich es mir wieder, sondern sowas wie Kleidung, die aus der man rausgewachsen ist, aber man erhofft sich, dass man irgendwann wieder in diese Kleidergröße zurück schrumpft, bauchmäßig, oder sowas wie Kinderspielzeug, Kinderkleidung, Kindereinrichtungsgegenstände, die man für ein eventuell noch in vielen Jahren kommendes weiteres Kind aufbewahrt oder viele Sachen, für die man einfach zu faul ist, die auszumisten, beziehungsweise man sie einfach nur in den Keller packt und sie da einfach verrotten, statt dass jemand anders sie nutzen könnte, statt dass sie einfach wieder im Kreislauf landen. Und wenn man sich das bewusst macht, dass man quasi mietet statt kauft, schon wenn man einen Gegenstand sich anschafft, dann weiß man auch, die Benutzung dieses Gegenstands ist etwas auf Zeit und wenn die Verwendung einfach nicht mehr, also wenn der Zweck einfach für die Verwendung nicht mehr gegeben ist im Leben, weil sich was verändert hat oder wenn es absehbar, dass es eh nur auf Zeit ist, dann hat man quasi auch eine Art moralische Pflicht, das wieder in den Kreislauf zu geben, damit es jemand anders nutzen kann und nicht für die anderen Menschen, die das jetzt brauchen, etwas neu produziert werden soll, nur weil wir es bei uns irgendwo im Keller lagern. Also das ist etwas, was wirklich, wenn das mehr gelebt werden würde, glaube ich, dann wären wir auf dem im Punkt Produktions-, Umweltverschmutzungen und solche Sachen deutlich besser. Klar hätten wir wirtschaftliche Probleme in Anführungszeichen auf der anderen Seite, weil wir uns überlegen müssten, wenn wir jetzt wirklich so viele Hersteller von irgendwelchen Gegenständen wenn keine Nachfrage mehr wäre, weil alles auf dem Second-Hand-Markt zu bekommen wäre, und zwar einfach zu bekommen wäre, dazu sage ich gleich auch noch mal was, dann gibt es natürlich andere Probleme, das ist klar, also Arbeitslosigkeit und eben wirtschaftliche Probleme. Die muss man dann natürlich auch anders angehen, also es ist ein gesamthaftes Denken dann gefragt, wie man das lösen kann, und auch da gibt es, glaube ich, gute Ansätze und natürlich so ein bisschen Richtung Utopie. Kann ich auch gerne nochmal, was so meine Gedanken dazu sind, sagen, aber das möchte ich jetzt an der Stelle, würde das ein bisschen zu weit ausufern. Aber auch da einfach wichtig, ressourcenbewusst heißt einfach auch generell bewusst und auch für Dinge, also auch für die Konsequenzen, die einem vielleicht nicht so gefallen. Aber es ist auf jeden Fall, also ich finde es zum Teil wirklich fast schon verwerflich, gewisse Dinge neu statt Secondhand zu kaufen. Und vor allem im Bereich Spielzeug, Plastikspielzeug, das kann man so gut Secondhand kaufen. Gerade Plastik ist ja oft was, was nicht so kaputtbar ist. Also es kommt drauf an. Es gibt Plastik und Plastik bei Spielzeug und ich weiß, dass Kinder sehr viel kaputt kriegen können. Aber sowas wie Duplo oder so, das ist ja wirklich so, das ist mir eigentlich ein Rätsel, warum solche Dinge noch neu produziert werden, ehrlich gesagt. Also das finde ich ganz schön krass. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht eine sehr krasse Ansicht ist. Und ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, nicht unbedingt einfach ist, alles Secondhand zu kaufen. Natürlich ist das heutzutage immer noch mit einem größeren Aufwand verbunden, als Dinge neu zu kaufen, weil man kann innerhalb von wahrscheinlich 15 Sekunden kann ich mir irgendein Duplo-Set bei Amazon bestellen, jetzt von jetzt angesehen. Und dann ist das Thema erledigt. Und erstmal, wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe, was es denn sein soll, keine Ahnung, Flughafen oder Feuerwehr oder irgendwas, dann muss ich natürlich erstmal gucken, auf welchen Plattformen gibt es das, kann ich das abholen, Abholtermin machen, hinfahren oder es muss verschickt werden, dann muss ich überweisen. Bla, 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 da muss ich warten, da muss ich vielleicht, wenn die Sachen ankommen, muss ich sie auspacken und gut, das muss ich bei Amazon auch, muss sie aber vielleicht erstmal reinigen, weil es eben Secondhand-Ware ist und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es auch die Sachen, das, was ich im Kopf habe, gar nicht und da muss ich irgendwie ein bisschen flexibel sein und das aber auch funktioniert. Also man kann auch dann vielleicht sagen, okay, wenn es jetzt der Flughafen, keine Ahnung, wenn es vielleicht finde ich dann irgendwie, das ist ein schlechtes Beispiel, aber dann ist es halt statt einer dreistöckigen Feuerwehrstation ist es dann halt eine einstöckige oder sowas. Und man einfach gucken, sozusagen mit dem, was es gibt, zu arbeiten. Das muss man dann statt einfach bei Amazon, zack, direkt Bedürfnisbefriedigung und Erfüllung jeglicher Wünsche. Deswegen macht man sich das Leben natürlich nicht einfacher, wenn man Secondhand kauft. Und was ich auch wichtig finde an der Stelle, es ist nicht immer günstiger. Auch das ist eigentlich so krass. Also auch das Thema Secondhand, ich glaube zu Secondhand kaufen und verkaufen, ich glaube zu beiden Themen werde ich jeweils eine separate Folge auch nochmal machen. Aber ich finde, dass das Pricing, gerade wenn man verkauft, eine unfassbar große Rolle spielt, um Hürden auch bei potenziellen Käufern, also es baut Hürden auf. Und zwar, ich habe den Eindruck wirklich manchmal, dass Sachen zum Teil teurer sind secondhand, als wenn man sie neu kauft. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Es ist natürlich auch für die Menschen, die das verkaufen, aufwendiger. Weil das machen die ja alle nebenbei, das ist ja nicht deren Hauptbusiness. Aber wenn man in den Einzelhandel geht, ist das einfach das, was die Leute professionell machen und die haben da ihre Ladenfläche und das läuft. Und deswegen kann ich einfach was aussuchen, zur Kasse gehen und fertig. Aber Ich glaube auch, dass Pricing bei Secondhand-Verkäufen auch oft was damit zu tun hat, dass Menschen die Sachen nicht loslassen und dass sie innerliche Barrieren haben und sagen, nee, das muss aber noch so und so viel von dem ursprünglichen Preis einbringen. Und also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur so mein Eindruck hier aus dem regionalen Secondhand-Markt in Wien und Umgebung. Bei Vinted gibt es ja durchaus auch in Vinted Österreich hier, ist verbunden mit Frankreich und Italien. Also da bekomme ich schon auch international mit, wie so das Pricing ist. Ich weiß aber auch, dass da man halt so eine Fast-Fashion-Bluse, wenn man die da kauft, kostet die meistens mehr, als wenn ich die bei der Fast-Fashion-Marke im Sale kaufen würde. Natürlich ist das ein Problem des ganzen Fast-Fashion-Wirtschaftssystems und dass das absolute krasse Preise sind, die überhaupt nicht das widerspiegeln, was eigentlich an Arbeit da drin steckt und die das widerspiegeln, dass es einfach, ja, mit wahrscheinlich giftigen Stoffen verarbeitet wird, unter menschenunwürdigen Bedingungen, mit hohen Transportemissionen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass da auch eine Stellschraube ist, dass da zum Beispiel, also man könnte auch über sowas wie Neukaufsteuern nachdenken. Und also zum Beispiel Secondhand-Läden finde ich krass, dass die überhaupt Mehrwertsteuer abführen müssen. Also dass die, weil es lohnt sich oft für Menschen nicht, einen Secondhand-Laden aufzumachen, weil das einfach kein Business ist vom Finanziellen her. Und das ist nicht okay. Das ist nicht okay, weil einfach die Besteuerungsmethoden auf Secondhand versus neu komplett verrückt sind. Und das darf eigentlich nicht sein. Und es müsste eigentlich quasi bestrafend besteuert werden, gewisse Sachen neu zu kaufen, also so vor allem Plastikdinge. Und es müsste den Menschen, die halt ihre Zeit und Mühe daran investieren, gewerblich Secondhand zu verkaufen, absolut viel einfacher gemacht werden in puncto Steuern und das ganze Gewerbe da drumherum müsste eigentlich von den Barrieren her, auch finanziellen Barrieren, viel mehr aufgelockert werden. Denn ich weiß es hier nur von einer Dame, die eben und den Secondhand-Spielzeugladen führt, wo wir immer unsere Sachen hinbringen und wo wir auch die meisten Sachen kaufen. Die macht das zum Beispiel, die verdient daran gar nichts. Keinen einzigen Euro verdient sie daran. Und also sie meint, es ist irgendwie viele Jahre her, dass sie sich mal in einem Jahr irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro als Gewinn auszahlen konnte. Und ansonsten macht die das für null, also einfach nur sinnvoll. Ihr Mann, also sie haben so eine Abmachung mit ihrem Mann, dass er halt sozusagen den Lebensunterhalt verdient für beide und sie macht was Sinnvolles. Also sie meint immer, er bringt das Geld rein und ich mache es sinnvoll. Und das finde ich eigentlich so krass, weil da merkt man einfach, wie das Business von den ganzen Rahmenbedingungen einfach überhaupt nicht lohnenswert ist und das nur jemand macht, der das aus ideellen Gründen macht. Und ich weiß, es gibt auch Secondhand-Läden höchstwahrscheinlich, die sich irgendwie selber tragen, aber auch diese gibt es ja nicht wie Sand am Meer. Und eigentlich müsste es aber andersrum sein, weil wir haben so viele Sachen, die sind einfach schon ausreichend. Es müsste eigentlich mehr Läden geben, die Pre-Loved-Artikel verkaufen, als es Läden gibt, die neue Sachen verkaufen. Meine Meinung. Ich weiß, ich werde wieder sehr politisch hier. Vielleicht regt es dich irgendwie zum Nachdenken an. Und natürlich, also ja, es ist einfacher, die Sachen neu zu kaufen. Bin ich dabei? Ich habe mich neulich selbst ertappt. Ich war im Kaufrausch, habe zum Beispiel, ja, war wirklich, ich habe mich selbst ertappt. Ich möchte ja mit dem Malen anfangen. Dazu werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge machen, wenn ich da schon ein bisschen tiefer eingestiegen bin in dieses neue Hobby. Und habe einfach, weil ich eigentlich was anderes in so einem Papierwarenladen kaufen wollte, habe dann gesagt, au, hier gibt es ja auch. Weil ich eigentlich dachte, ich muss irgendwann zum Baumarkt und mir da die ganzen Sachen holen zum Malen. Und dann dachte ich, nein, aber vielleicht gibt es ja irgendwo bei Kleinanzeigen so ein Set einfach von jemandem, der mit dem Malhobby aufgehört hat, wo man das alles übernehmen kann, Pinsel, Farben und was alles noch dazu gehört. Sowas habe ich nicht gefunden, leider. Und es wäre mir jetzt wirklich zu aufwendig gewesen, für gewisse Farb, Tuben, die halb voll sind, Farbtube 1 dort abzuholen, Farbtube 2 dort und so weiter. Aber deswegen wäre es ja viel cooler, wenn es irgendwo einen Laden gäbe, einen Second-Hand-Laden, wo man weiß, dass man das ganze Zeug an einer Stelle halt Second-Hand kaufen kann und nicht 15.000 Abholungen zu machen. Ja, sowas nennt sich eigentlich Flohmarkt, ich weiß. Ich finde die Flohmarktkultur hier in Wien, mit der konnte ich mich noch nicht so gut anfreunden, ehrlich gesagt. Als ich früher in Hamburg gelebt habe, war das anders. Da war ich echt vor allem in puncto Verkaufen bei Flohmärkten mehrmals im Jahr immer dabei. Aber irgendwie hier, also das ist was, was ich mir vornehme, aber dazu erzähle ich später nochmal, was ich für die Zukunft vielleicht mir eben vornehme. Genau, also Dinge in den Kreislauf zu bringen, Dinge aus dem Kreislauf zu kaufen, ist für mich etwas ganz Essentielles, wie ich ressourcenbewusst lebe und wie ich das umsetze. Und natürlich gehört dazu nicht nur Secondhand kaufen, sondern man kann natürlich schon vorher anfangen und sagen, ich leih mir mal was oder ich teile was mit jemandem. Sei es auch nur zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste, dass man vielleicht, es braucht halt nicht unbedingt jeder im Haushalt vielleicht eine eigene elektrische Zahnbürste. Ich putze zurzeit mir die Zähne mit der kinderelektrischen Zahnbürste. Und auch da könntet ihr jetzt so, die Hater könnten sagen, Moment mal, warum haben die nicht alle Bambuszahnbürsten mit so austauschbaren Köpfen? Ja, fair enough, fairer Punkt, wäre natürlich die ressourcenminimalste Variante, sich die Zähne zu putzen. Weiß ich aber, dass ich in dem Punkt nicht perfekt bin. Für mich ist das einer der Cheat-Bereiche, Zähneputzen und generell so Medizinkram, Hygiene, also zum Beispiel auch Kontaktlinsen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen dabei, aber es ist natürlich Verpackungsmüll produzierend. Kontaktlinsen zu nutzen versus einfach nur eine Brille jeden Tag über viele, viele Jahre zu tragen. Aber wie gesagt, ich habe das in der letzten Folge schon angesprochen, ressourcenbewusst heißt nicht für mich ressourcenminimal, sondern mir bewusst zu sein, in welchen Bereichen ich möglichst minimal sein kann und in welchen anderen Bereichen es für mich in meinem Leben einfach nicht funktioniert, ganz minimal zu sein. Und ich weiß, ich habe wirklich Probleme mit meinen Zähnen sonst. Und deswegen kann ich, also meine Zähne werden am besten gepflegt mit einer elektrischen Zahnbürste. Also alles andere. Und wenn es das Letzte ist, was ich quasi elektrisch besitze, wirklich vorher würde ich meinen Computer, vielleicht sogar mein Handy abgeben. Aber eine elektrische Zahnbürste ist so wirklich das wichtigste elektrische Teil, glaube ich, was ich besitze. Ja, einfach weil es. Ja. Und deswegen putzen wir auch für die Kinder schon mit einer elektrischen Zahnbürste. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die teilen wir uns zurzeit. Vielleicht werde ich irgendwann wieder eine Erwachsenen-elektrische Zahnbürste kaufen. Also ich habe einen Erwachsenenaufsatz, die ich einfach auf dieses Kindergrundfesthalte-Ding drauf tue. Das tut es momentan auch ganz gut, aber ich würde schon gerne irgendwann, glaube ich, eine eigene in Anführungszeichen haben, die ich mir vielleicht dann einfach mit meinem Mann teile. Und auch da bitte jetzt nicht falsch verstehen, die Bürstenaufsätze haben wir für jede Person einzeln, auch für jedes Kind einzeln, logischerweise. Okay, da habe ich mich jetzt wieder maximal angreifbar gemacht mit dieser Story, aber that's life, so ist es einfach, es ist nicht alles perfekt. Aber ich glaube, ihr wisst das, Mieten, Teilen, das gehört alles zur Kreislaufwirtschaft und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Allein das Thema Carsharing, das ist mittlerweile einfach nicht mehr zum Standard gehört, dass jeder ein Auto haben muss, sondern dass es so coole Möglichkeiten, Alternativen gibt, die uns auch alle richtig toll mobil sein lassen, aber wo es nicht das Eigentum sein muss. Das ist ein Beispiel. Wir haben auch da Angriffsfläche. Wir sind leider, sage ich jetzt in Anführungszeichen, Eigentümer eines Autos. Ich weiß, auch da sind wir nicht perfekt und kann ich gerne auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Ja, ist etwas, womit ich sehr, sehr hadere, aber Beweggründe kann ich, wie gesagt, auch nochmal nennen. Ihr merkt, ich bin nicht die perfekte Ökotante. Ich versuche mein Allerbestes und habe meine Stellschrauben mit dem Minimalismus und mit dem Kreislaufdenken, mit Kleidung, Spielzeug, Secondhand kaufen. Das sind die Sachen, mit denen ich meinen Beitrag leisten kann, mit den Stoffwindeln dazu. Siehe dazu letzte Folge, absolut ausgeufertes Thema, sorry, nochmal. Genau, und dann geht es weiter mit dem dritten Punkt, wertschätzende Haltung gegenüber Gegenständen. Natürlich das allererste, was man machen kann, wenn irgendein Gegenstand nicht mehr funktioniert, das ist jetzt absolut banal, ist den natürlich zu reparieren zu lassen. Aber also auch das, und das fängt an mit Kleidung, Stopfflicken oder Stopfen, wie nennt man das? Also Löcher in Kleidung. Also das zum Beispiel ist nämlich etwas, was, wenn man kleine Kinder hat, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur bei uns so, aber seitdem wir Kinder haben und seitdem die laufen können, sind gefühlt überall Löcher. Also ich habe schon ganze Abende verbracht, irgendwelche Löcher zu flicken. Und früher war das früher, ich weiß nicht wann früher, aber früher war das ja Standard. Also man hat doch gar nicht drüber nachgedacht, sich das Ding wegzuschmeißen und sich eine neue Leggings, oder damals gab es wahrscheinlich keine so Billo-Leggings, die halt ständig auch Löcher, wo halt ständig Löcher reingehen. Aber also wisst ihr, was ich meine? Da hat man schon von Anfang an drauf geachtet, dass die Sachen vielleicht auch einfach hochwertiger sind, beziehungsweise es musste einfach so sein. Also Löcher stopfen ist etwas, was ich mir quasi im Sinne eines ressourcenbewussten Lebens auch als ungewolltes Hobby aufbürde. Man kann aber auch natürlich Dinge ganz anders reparieren. Und zum Dinge reparieren gehört nicht nur die Ansicht zu reparieren, sondern wir neigen ja jetzt auch schon gerade bei technischen Sachen dazu. Also absolut bestes Beispiel ist das Smartphone. Wenn dann eine neue Generation von dem oder jenigen Smart oder jenem Smartphone rauskommt, will man natürlich das haben und das hat Alte hat dann ausgedient. Das ist natürlich nicht ressourcenbewusst, sondern mehr oder weniger das Gegenteil, denn eigentlich sollte man eben die Ressource, die man noch hat, dieses Telefon, auch wenn das quasi im Kopf jetzt schon als altes und nicht mehr den neuesten technischen Möglichkeiten entsprechend abgestempelt ist, das einfach immer noch wertzuschätzen, dankbar zu sein, was es alles leisten kann und es quasi bis zum bitteren Ende aufzubrauchen oder sich vielleicht, wenn man gute Gründe hat, es auszutauschen, weil gewisse Dinge einfach nicht mehr gut funktionieren, die man aber benötigt, sei das irgendwie bessere Fototechnologie, weil man einfach die Fotos für die Arbeit braucht oder, keine Ahnung. Kann das ja durchaus Sinn machen, aber dann kann man ja auch überlegen, auf eine refurbished, bessere, was heißt bessere, neuere Generation darauf zu gehen, statt direkt ganz neu zu kaufen und dann auch das Altgerät in irgendeiner Weise in den Kreislauf zu geben, falls es noch funktioniert, beziehungsweise eben adäquat zu recyceln, das ist ja eh klar. Aber generell, glaube ich, haben wir so diese Wertschätzung für Dinge verloren gewissermaßen. Und natürlich ist das ein schwieriger Grat zwischen Dinge wertschätzen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch möglichst minimalistisch zu leben, weil der Minimalismus neigt ja eigentlich dazu, einen eher so darauf zu trainieren, die Dinge nicht so wertzuschätzen, beziehungsweise das, wenn man ihn sozusagen, also das kann eine Konsequenz von Minimalismus sein, dass man eigentlich sagt, ich brauche gar nichts so, es spielt alles keine Rolle, für mich ist nichts, bereitet mir Joy, wie die Marie Kondo bei ihrer Ausmistemethode sagen würde. Aber auf der anderen Seite, wenn man den Minimalismus auf eine andere Art und Weise lebt, dann ist es ja eher nicht nur eine Entscheidung gegen ganz viele Sachen, sondern eine bewusste Entscheidung für den minimalen Bestand, den man hat und diese Sachen dann auch besonders zu schätzen, wie gesagt, lange zu benutzen, zu reparieren und wenn es nicht mehr geht, irgendwie abzucyceln, auf irgendeine Art und Weise wiederzuverwenden. Und ich habe übrigens auch zu dem Thema gerade so Wertschätzung mit Rohstoffen beziehungsweise mit den Ressourcen, die man hat, habe ich auch super viel für mich mitgenommen aus der Eingewöhnungszeit unserer Kinder im Waldorf-Kindergarten. Und dazu würde ich gerne auch nochmal eine eigene Episode machen, weil man hat mich echt vieles geprägt, was ich total spannend fand. Also die sind extrem ressourcenbewusst mit der gesamten Organisation. Also ich finde das ultra cool. Also die haben zum Beispiel auch so ein schwarzes Brett, aber so ein Annoncenbrett, also wo dann steht, welches Kind diesen Monat Geburtstag hat, welche Feste werden gefeiert. Und da wird zum Beispiel jetzt, um das Beispiel Geburtstag zu nehmen, Da gibt es eben so einen vorgesehenen Platz, hier Geburtstag, und da kann man dann so einen Zettel, kann eingehängt werden von dem oder den Kindern, die, oder mehrere Zettel, wenn es mehrere Kinder sind, die in dem Monat Geburtstag haben. Und diese Zettel mit dem Namen des Kindes werden jedes Jahr wiederverwertet, also jedes Jahr wieder benutzt, und es kommt dann jedes Jahr immer so, wird so eine Kerze mehr drauf gemalt und dann wird das wieder so dahin gehängt. Also mega. Natürlich ist das auf der anderen Seite, wenn man das mit all seinen Gegenständen macht, auch nicht das Minimalistischste. Aber gut, ich meine, wir reden hier von einem Blatt Papier, das verwendet ja Gott sei Dank nicht so viel. Natürlich müssen die für 14 Kinder 14 Blätter Papier aufbewahren. Aber also das ist so nur so ein Beispiel dessen, wie durchdacht die ganzen Prozesse dort sind in puncto Ressourcenschonung und Wertschätzung von Ressourcen. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass unsere Kinder das da wirklich so vorgelebt bekommen. Ja, bin ich total begeistert von. Also wie gesagt, gerne eine eigene Episode dafür, und ich konnte wirklich auch noch mal einiges lernen. Und dann nochmal zum Punkt Upcycling, weil das dann auch mit der wertschätzenden Haltung Ressourcen und Gegenständen gegenüber zu tun hat. Upcycling ist etwas, wo ich jetzt eben gerade am Loslegen bin, denn das ist das, was ich in dieses Malerei-Hobby, also in das Bildgestaltungs-Malerei-Hobby mit einfließen lassen möchte, nämlich wirklich Dinge möglichst zu verwenden, und dazu gehören jetzt in dem Fall nicht die Farben, wie ich bereits gesagt habe, die habe ich neu gekauft, aber alte Leinwände. Also ich habe zum Beispiel in einem Secondhand-Laden eine alte Leinwand gefunden, also eine bemalte Leinwand, die habe ich dann gekauft für 1 Euro oder 50 Cent, und die werde ich dann neu verwenden. Ich habe von unserem Auto, da mussten wir die Halterungen von den Nummernschildern tauschen, und jetzt haben wir so diese zwei Plastikhalterungen, diese ursprünglichen, die wir halt für die österreichischen Nummernschilder nicht verwenden konnten. Und dann haben wir eben kurz, also dass wir die wegschmeißen, überlegt. Hier können wir die nicht verkaufen, niemand braucht die hier in Österreich, wenn dann in Deutschland, weil das eben für deutsche Nummernschilder geeignet ist. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, das nach Deutschland irgendwie zu schicken, da ist der Versand schon teurer, als diese Dinger wert sind. Deswegen habe ich mir überlegt, daraus irgendwie mit ein bisschen Pappkarton noch zum auszufüllen und daraus halt dann auch einen Untergrund zu machen, auf dem ich Bilder gestalten kann. Mal schauen, ich werde berichten, ob das funktioniert. Ich habe überhaupt keine Erfahrung in puncto DIY, aber ich habe total Lust drauf, weil es ein schönes Hobby ist, wo man eben Upcycling auch mal umsetzen und leben kann. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten dazu. Aber ist auf der anderen Seite, ne, ist es natürlich eine Gefahr, dass dann wieder alles zumüllt, wenn man alles für eventuelle Upcycling-Projekte behält. Also das, da muss man wirklich immer, und ich brauche hier, also da bin ich auch auf der Suche noch nach einem guten Stauraum für diese neuen alten Dinge, die ich jetzt hier aufbewahre, beziehungsweise musste einfach irgendwie den Prozess, diese Dinge dann auch direkt zu benutzen, glaube ich mal etwas beschleunigen, um hier nicht wieder an andere Stelle zuzumüllen, wo wir doch gerade so intensiv auch wieder ausgemistet haben, bevor ich auf die Idee mit diesem Malerei-Hobby gekommen bin. Keine Ahnung, vielleicht hier dieser Raum, der entstanden ist, direkt irgendwas bei mir bewirkt und auf einmal war diese Idee für dieses Hobby da. Aber dazu werde ich auch noch mehr erzählen, wenn ich da in das Thema eingestiegen bin. Vierter Punkt, Müllreduktion. Ist ja ein klassisches Thema, das Zero-Waste-Thema, das, glaube ich, wirklich in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Auch dazu habe ich in der letzten Folge schon was gesagt, und unser großes Thema Stoffwindeln spielt hier mit rein. Da haben wir wirklich uns schon einiges erarbeitet an Müllersparnis, sage ich jetzt mal, versus wenn wir nur mit Wegwerfwindeln gearbeitet hatten. Ich versuche, möglichst bewusst einzukaufen, was Verpackungen angeht, und sozusagen sowas wie Glas vor Kunststoff zu priorisieren, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich da eigentlich noch nicht ausreichendes Wissen habe, weil ich mich manchmal, also ich habe auch mal gehört, dass gewissermaßen Glas auch schlecht ist, weil es einfach so schwer ist und deswegen beim Transport von Glas unglaublich viele Emissionen verursacht werden. Am besten wäre es natürlich weder das eine noch das andere. Ja, ist auch klar. Ich habe jetzt meine großartige Einführung weil ich gemerkt habe, dass Brot kaufen oft so was Spontanes ist. Habe ich jetzt tatsächlich in, und dann hatte ich oft so, dass ja, oh, wir kaufen jetzt Brot, wir gehen hier gerade an einem Bäcker vorbei, dann lass uns jetzt ein Brot kaufen, aber dann habe ich keine Tüte, keine Stoff, kein Stoffbeutel dabei gehabt. Und das habe ich jetzt zumindest eingeführt, dass ich in jeder Haupttasche, also ich habe so zwei Rucksäcke und eine Tasche, das sind so, eigentlich habe ich immer eine von diesen dreien, wenn ich draußen bin, also meistens in bestimmt über 90% der Fälle, und jetzt ist in jeder dieser auch ein Stoffbeutel für Brot drin, und da habe ich zum Beispiel auch einfach alte, was heißt alte, ich habe beim Ausmisten eben, hatte ich einen ganzen Berg gefühlt mit so Schuhbeuteln. Wenn man Schuhe kauft, sind dann so Stoffbeutel dabei, die man zum Beispiel benutzen kann, wenn man jetzt reist und die Schuhe einpacken möchte. Und da gab es auch ein paar wirklich, die einen ganz dünnen Baumwollstoff hatten, nicht irgendwie so dick Vlies oder sowas, oder so dieser Plastikstoff, ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Aber wenn es halt so Baumwolltaschen sind, dünne, das kann man die ja super auch einfach als Brotbeutel, also ich habe die einfach nochmal 40 Grad gewaschen und das sind jetzt meine Brotbeutel. Also direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil was soll ich sonst mit diesen ganzen Säckchen da anfangen? So oft verreise ich nicht und wenn, dann nehme ich nicht so viele Schuhe mit. Also da eine Idee, klar, was ist das jetzt? Das ist jetzt keine Delle im Universum, drei Taschen mit potenziellen Brotbeuteln zu bestücken. Aber überlegt euch mal, falls ihr oft Brot kauft, wie viele, auch wenn es Papiertüten sind, ihr dafür verwendet. Und stellt euch jetzt mal vor, alle Menschen würden nicht mehr mit Papier, und teilweise sind das ja so in Supermärkten nicht nur Papier, sondern die haben immer noch so eine durchsichtige Plastikfolie, damit die Menschen an der Kasse sehen, was da drin ist. Und bei mir müssen die halt, also bei mir, die Menschen bei mir müssen, sind natürlich nicht so happy an der Kasse, weil die das nicht sofort sehen. Aber ich versuche immer den Beutel so auf das, also entweder ich kaufe beim Bäcker, da wissen sie ja eh, was die in den Beutel reingegeben haben. Wenn ich im Supermarkt bin und da das Brot reinmache, dann lege ich auf dem Kassenband diesen Beutel so hin, dass ich den möglichst so aufpräsentiere, sodass eigentlich man mit möglichst einem Blick alle Brötchenstücke, die da drin sind, sehen kann. Das funktioniert, also bis jetzt hat sich auch noch niemand darüber beschwert, und das, ja, funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall, danke Mama, du hast mir beigebracht, Brotbeutel zu kaufen, zu haben, weil also ich, je seitdem ich denken kann, holen meine Eltern morgens, also in unserer Kindheit haben die morgens halt Brötchen gekauft immer und haben das immer in einer Stofftasche geholt, und zwar wirklich jahrzehntelang, und irgendwie waren sie mehr oder weniger die Einzigen damit. Und ja, okay, ein kleiner Schritt für uns, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber trotzdem glaube ich schon, also auf jeden Fall eine einfache Maßnahme mit diesen drei Säckchen in meine drei Haupttaschen, versus, ja, mit der, also der Aufwand ist minimal, der Nutzen ist sozusagen wirklich hoch für diesen geringen Aufwand. So. Mülltrennung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wäre jetzt das nächste hier auf meiner Liste. Sind wir auch nicht perfekt, haben uns deutlich verbessert. Hier in Österreich ist es tatsächlich so, dass man hier keine richtige gelbe Tonne hat, beziehungsweise es gibt sowas, so eine gelbe Tonne, aber dann muss man immer die Sachen hinbringen, also die hat man nicht im Hausmüllraum, sodass Mülltrennung hier etwas aufwendiger ist, weil immer mit Wegen verbunden, so wie in Deutschland klassisch mit dem Glascontainer. Also hier ist es in Wien dann immer so, dass irgendwo, wo diese Glascontainer sind, dann auch immer die Container sind für so diese gelben, ja, diese Plastikverpackungsmüllgeschichten. Das heißt, die sammeln wir hier und dann bringe ich das beides zusammen weg. Meistens auf dem Weg, wenn ich mit dem Radl die Kinder zum Kindergarten bringe, weil da habe ich mir jetzt mal ausgeguckt, wo auf dem Weg solche Container sind, dass es möglichst wenig Zeit in Anspruch nimmt. Aber es ist mega, mega nervig, muss ich ehrlich sagen. Einfach dieses Müllmanagement. Ich finde es nervig, aber klar, wir könnten auch alles in den Restmüll schmeißen. Das würde niemandem was ausmachen. Ich habe auch keine Ahnung, wie krass die Auswirkungen letztendlich sind. Also da blicke ich noch nicht genug durch bei der Müllverarbeitung, wie viel mehr es wirklich bringt, zu trennen versus wenn man alles in den Restmüll gibt, weil die trennen ja sicherlich auch noch, bevor sie einfach alles verbrennen. Trennen die nicht vielleicht sogar besser als wir, weil das mit Maschinen und nach gewissen Prinzipien ist? Ich weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt, dieses Müllthema ist schon etwas, was ich generell, dazu komme ich dann gleich auch noch, wirklich angehen möchte bei mir, bei uns. Weil ich eigentlich, also Mülltrennung alleine ist definitiv nicht die Lösung. Es muss Müllvermeidung muss die Lösung sein. Und beziehungsweise Müllreduktion. Und eigentlich müsste Müll, wenn man wirklich überlegt, was dieser ganze Verpackungsmüll und so eigentlich super unnötig ist. Also ich bin bei medizinischen Sachen, sowas wie halt niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser. Ich meine, da entstehen ja Berge an Müll mit diesen Einweghandschuhen, mit halt Plastikspritzen und so weiter und so fort. Ich finde es ja, es ist so krass, wie viele Müllberge da entstehen. Aber da finde ich es okay. Also das finde ich voll in Ordnung. Aber ist das nicht eigentlich voll unnötig, das ganze Gemüse und so einzupacken? Ja, es hat gewisse Gründe. Und gerade Biosachen werden halt auch oft eingepackt, weil die halt sonst schneller schlecht werden. Aber ja, das ist definitiv ein Punkt, wo ich mich auch noch verbessern möchte. Dazu sage ich gleich nochmal was. Und wo ich drüber nachgedacht habe, ist eigentlich, man müsste auch Müll viel krasser besteuern oder viel teurer machen. Es muss irgendwelche Anreize geben, dass die Menschen sich Gedanken machen, wie sie ihren Müll auf ein absolut notwendiges Minimum reduzieren. Das Problem dabei ist, warum es sowas nicht geben wird, ist, dass das natürlich am Ende zu einem nach mir die Sinnflut führen würde und die Leute ihren Müll einfach auf die Straße schmeißen, so wie sie es ja jetzt auch schon tun. Also man sieht regelmäßig bei diesen Containern, die ich beschrieben habe, wo eigentlich so ein Glascontainer und so ein Verpackungsmüllcontainer sind und manchmal ist da auch noch ein Altpapiercontainer, wobei Altpapier haben wir auch im Hausmüllraum und manchmal ist sogar auch noch ein Biotonnencontainer, ist aber ganz selten. Aber da in diesen Zonen sammelt sich auf einmal auch immer so Sperrmüll. Und die Leute schmeißen einfach ihre Sachen nachher. Sorry, jetzt muss ich mich kurz auskotzen. Ich finde es so, so asozial, einfach seinen Müll, seinen Scheiß auf die Straße zu schmeißen und zu überlegen, ja, andere kümmern sich schon drum. Leute, es gibt hier so ein geiles System. Es gibt hier den Missplatz, wo man die Sachen hinbringen kann. Es gibt super viele Problemstoffsammlungen, wo man sowas wie kleine elektrische Geräte, Batterien, also Farblacke und sowas alles kann man. Es ist so cool schon organisiert hier eigentlich. Also das mit dem gelben Sack, das könnte man besser organisieren, wenn man das, glaube ich, in jedes Haus reinmachen würde und auch Biomüll. Aber davon abgesehen, einfach seinen Sperrmüll dahin zu schmeißen in irgendwelche Hecken, finde ich einfach nur asozial. Und meine Befürchtung wäre, dass das natürlich dann potenziert passiert, sowas, und wir wieder die Straßen quasi voller Müll hätten, so wie im Mittelalter, wo man die Straßen voller Scheiße hatte. Sorry für meine sehr direkte Wortwahl, aber ich finde, dieses Thema hat es einfach auch verdient, so angesprochen zu werden, weil ich es nicht okay finde und dann möchte ich es auch einfach derber ansprechen. Ich finde das nicht okay, anderen Menschen mit seiner Scheiße, mit seinem Müll zu belasten und die Allgemeinheit und die Stadtverwaltung damit zu belasten, finde ich nicht okay. Und dafür sollte es viel härtere Strafen geben. Aber es ist halt etwas, was man nicht nachvollziehen kann, ne? Also wo man nicht weiß, wer hat es getan. Nicht so wie beim Falschparken. Hier laufen so viele Menschen rum, die halt Falschparker hier kontrollieren. Man könnte ja die Leute auch eigentlich darauf ansetzen, sowas wie diese Mülldelinquenten irgendwie ausfindig zu machen. Aber ja, bei den Autos kannst du halt mit dem Kennzeichen super rausfinden, wer hat es gemacht und so. Bei dem Müllsack, der da rumsteht, oder dem Sperrmüll kannst du natürlich nicht zurückverfolgen, ist klar. Und deswegen wird es auch keine hohen Müllsteuern geben, weil es immer noch die bessere Variante ist, dass der Müllsack der meisten Menschen in der Restmülltonne landet, als wenn die Restmülltonne auf ein absolutes Minimum geschrumpft ist, weil sie so unfassbar teuer ist, als dann den Müllsack auf die Straße zu schmeißen. Und ich kann mich auch erinnern, wie meine Schwiegereltern einen alten Bauernhof gekauft haben in einem kleinen Dorf in Deutschland. Und das Grundstück oder dieser Bauernhof hat vorher einem älteren Herrn gehört, der halt verstorben ist. Und die haben das dann den Erben abgekauft, dieses ganze Grundstück und dieses sehr, sehr schon es war wirklich alles, es war nicht mehr ein funktionierender Bauernhof, sondern ja, heruntergekommene Scheune und so weiter. Wirklich musste vieles kernsaniert, einiges abgerissen werden. Aber tatsächlich haben wir dann bei den Bodenarbeiten auch in diesem Grundstück halt super viel vergrabenen Müll gefunden, weil den Menschen in dem Ort das Müll entsorgen offenbar so teuer ist oder so schwer gemacht wird, keine Ahnung, dass die halt dann alle zu dem alten Herrn, der wäre dann quasi schon im Dorf bekannt dafür, ja, den Müll bringen wir zu dem und da vergraben wir den unter der Erde. Und ich muss auch sagen, in dem Ort, eigentlich ist es echt ein netter Ort und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, wir sind da öfters. Aber ich finde es so krass, dass da ist ein Fluss an dem Ort und es führt so ein Feldweg zu diesem Fluss. Und da fahren halt echt auch öfters so dickere Autos lang, die dann einfach zu dem Fluss fahren und da ihren Müll reinschmeißen. Sorry, Leute, das geht nicht. Also wo sind wir denn hier? Wenn ihr nicht mal eure paar Euros für den Wertstoffhof oder wie das, ich weiß gar nicht mehr, wie das in Deutschland heißt, heißt wahrscheinlich auch in jedem Bundesland anders, aber dass ihr euren Müll mal dahin bringt, wo der vernünftig entsorgt werden kann und getrennt werden kann, das finde ich so, also sorry, das geht einfach gar nicht. Okay, ihr merkt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch der einzige Ort in Deutschland, wo Müll irgendwie so ein heikles Thema ist, aber es ist mir wirklich ein völliges Rätsel. Vielleicht gibt es Erklärungen dafür, die mir gerade einfach nicht bekannt sind. Gerne konstruktive Anmerkungen dazu hinterlassen. Falls ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen. Da heiße ich tessgreenberg_minimalismus. Und den Link dazu habe ich aber auch in den Shownotes zu meinem Instagram-Account. Aber ja, das Thema ist auf jeden Fall hochsensibel für mich. Und jetzt zum letzten Punkt, Nummer 5, Mobilität. Das mache ich ganz kurz. Ich liebe Fahrradfahren. Ich gestehe dazu, wir haben ein neu gekauftes Elektrofahrrad. Das heißt, auch das ist nicht ressourcenminimal, hat aber auch den Grund, dass zwei Kinder damit befördert werden müssen. Das heißt, da wäre natürlich mit einem klassischen, mit dem alten Fahrrad, was ich habe, ein Anhänger gegangen. Es war uns aber nicht sicher genug und da bin ich auch einfach nicht kräftig genug für, muss ich ehrlich sagen. Und das Fahrrad funktioniert super, auch hier mit den Straßenbahnschienen und so, dass ich da keine Angst habe zu fahren. Und E-Fahrrad, also ich versuche beim Fahrradfahren möglichst auch immer den Akku zu schonen und möglichst viel aus den eigenen Beinen zu strampeln versus Strom zu verbrauchen. Auch das ist ja etwas, wie man fahren kann. Das mache ich sehr, sehr gerne, aber ab und zu lade ich den Akku halt hier auf mit unserem Ökostrom. Damit bin ich fein, damit bin ich im Reinen und gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist mir das eine große, große Freude, wobei ich sagen muss, es wird einem hier als Fahrradfahrer nicht leicht gemacht und auch da kannst du direkt, ich werde jetzt nicht politisch, aber ich finde, dass da in puncto Fahrradfahren und sichere Fahrradwege errichten, damit man die Menschen mehr aufs Fahrrad, also mehr Anreize aufs Fahrradfahren setzen kann, ist hier noch sehr viel Entwicklungspotenzial in Wien. In Wien gibt es eine wunderbare Öffi-Struktur, das ist halt, der Fokus wird halt darauf gesetzt, also fein ist auch schon mal viel besser als nur auf Autofahrer den Fokus zu legen, aber wir kennen ja die super Beispiele aus Skandinavien und also sowas wie Kopenhagen oder eben Niederlande, Amsterdam, diese Fahrradstädte, wo das Ganze natürlich ganz anders gedacht wird. Aber da ist noch viel, viel Potenzial. Aber ich muss sagen, das Fahrradfahren macht mir riesengroßen Spaß. Gerade natürlich, wenn das Wetter gut ist. Wenn nicht, dann muss man halt auf Öffis umsteigen. Oder andere Alternativen wie Auto, je nachdem, was man vorhat. Aber ich liebe wirklich am Fahrradfahren diese Freiheit, von Tür zu Tür zu kommen. Keine oder kaum Parkplatzsuche mit so einem Lastenrad, wie wir das haben, ist das schon ein bisschen schwerer als mit einem normalen Fahrrad. Und einfach, dass man, ich habe mein Sportprogramm auch schon erledigt. Also ich fühle mich so viel fitter, ich habe auch so viel weniger den Druck, irgendwie zum Fitnessstudio zu gehen. Und was soll ich auf dem Fitnessstudio auf dem Stepper gehen, wenn ich auch draußen Fahrrad fahren kann und direkt Mobilität und Bewegung miteinander verbunden habe, finde ich eigentlich mega. Also allein aus gesundheitlichen Gründen sollte das Fahrrad viel mehr gefördert werden als Fortbewegungsmittel. Okay, so viel meine Ode ans Fahrradfahren. Ist natürlich auch ein absoluter No-Brainer in puncto ressourcenbewusst leben. So, das waren meine 5 Punkte. Ein paar Anmerkungen noch zum Thema, wie schlage ich mich mit dem Ganzen. Ihr habt es gehört, ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich bin auch noch nicht mal wahrscheinlich ich bin noch nicht annähernd im oberen Drittel sozusagen der Champions, der Ressourcenbewussten oder Zero Waste Champions überhaupt nicht. Deswegen bitte nicht Kritik, also keine destruktive Kritik deswegen äußern, sondern ich bin mir dessen bewusst, ich bin am Anfang des Weges und ich bin auch noch nicht ganz zufrieden mit dem aktuellen Stand. Aber es ist für mich eine Gesamtrechnung, um möglichst insgesamt den ökologischen Fußabdruck gering zu halten. Das heißt, wenn ich an gewissen Stellschrauben weiß, dass ich ein bisschen verschwenderischer bin, als vielleicht es sein müsste, ja, aber aus guten Gründen, dann versuche ich an anderen Stellen etwas sozusagen unterdurchschnittlich verschwenderisch zu sein. Und man kann nicht perfekt sein, man soll auch nicht perfekt sein. Ich finde es wichtiger, überhaupt was zu machen, als sich direkt den Anspruch zu setzen, es perfekt zu machen. Ich finde die Stellschraube mit der Kreislaufwirtschaft, wo wir zurzeit einfach noch zu wenig drauf gucken, weil wir Sachen bunkern, weil eben die Secondhand-Gewerbe Rahmenbedingungen nicht gut sind, aus meiner Sicht, finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich gehört, wie gesagt, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, es gehört nicht nur der individuelle Blick darauf, sondern auch der gesamtgesellschaftliche. Und wir können alle mit Brotsackeln rumlaufen. Es wird nicht die Erde retten und es wird auch nicht die Menschheit retten, das ist klar. Sondern es braucht noch ganz andere Hebel und Stellschrauben. Ja, in diesem Sinne, was habe ich eigentlich noch vor? Damit ich noch ein bisschen zufriedener mit mir, mit unserem ressourcenbewussten Lifestyle werde. Also was ich mir jetzt vorgenommen hatte, ist noch mehr Verpackungsmüll zu reduzieren. Einfach, und deswegen finde ich das gut, dass es hier so unangenehm ist, Verpackungsmüll wegzubringen. Weil wenn ich das würde ich mir irgendwie gerne einfach mehr sparen, dieses Thema. Dass ich das nicht gefühlt jeden zweiten Tag irgendwie wegbringen muss. Ich meine, wir haben immer nur eine kleine Tüte. Man könnte jetzt auch eine große sammeln, aber da muss ich mit so einer Riesentüte rumlaufen. Das will ich ja auch nicht. Also das zwingt mich so ein bisschen zu überlegen, wie kann ich das wirklich verringern, diesen Plastikmüll. Und da möchte ich wirklich versuchen, möglichst mehr unverpackt einzukaufen. Also ich versuche ja jetzt schon mehr ein bisschen drauf zu achten, aber ich bin einfach noch die klassische Supermarktkäuferin und vielleicht schaffe ich es da, ein bisschen auch wieder dieses Ungemütlichere zu machen, nicht zu dem Supermarkt hier um die Ecke zu gehen, wo ich eigentlich immer einkaufe und wo es halt einiges nur verpackt gibt, sondern zu anderen zu gehen, wo ich dann halt auch die Tomaten lose kaufen kann oder zum Markt zu gehen und damit einfach diesen nervigen Verpackungsmüll zu verringern, auch den Glasmüll, der ja auch damit einhergeht. Das ist ja doof, wenn ich versuche, Plastikverpackungen zu vermeiden, dann gibt es die Sachen oft im Glas, kaufe ich halt das Glas, dann bringe ich aber das schwere Glas, die ganze, also schleppe ich hier durch die Gegend oder fahre ich mit dem Radl durch die Gegend. Es ist beides nicht perfekt. Und im Idealfall, wenn ich das versuche, dieses beides irgendwie zu verringern, überlege ich, ob ich dann Biomüll bei uns einführe, weil Biomüll wird momentan eben nicht drin, weil wir eigentlich auch keine Biomülltonne im Haus haben und diese Container für Biomüll sind sehr weit weg. Also das ist wirklich nervig, also weil wirklich ist nicht an jeder Stelle, also es ist nicht so einfach, den loszuwerden und der stinkt dann ja auch, also da muss ich mir dann einen Prozess überlegen, wie das möglichst rasch auch immer weggebracht wird. Auch in was für Behältern und so, Wissenschaft für sich. Aber das wäre so mein Ziel, weil da würden wir unseren Restmüll natürlich auch nochmal deutlich verringern, weil wir wirklich sehr viel so irgendwelche Gemüse, Obst, Schalen, Abfälle und solche Sachen haben, wo es eigentlich echt schade ist, dass man das in den Restmüll tut. Weil Biomüll ja, glaube ich, wirklich was ist, wo man wirklich ein vernünftiges Recycling hinbekommt. Glaube ich, ohne zu krassen Ressourcenaufwand und was dann auch wirklich sehr sinnvoll benutzt werden kann, wenn man dann halt dann den Kompost hat. Also das kann ja wirklich sehr sinnvoll verwendet werden, versus halt, ja, Restmüll wird halt verbrannt und Fernwärme wird generiert, also zumindest hier in Wien. Also es wird auch nicht nichts damit gemacht, aber ich glaube, Biomüll, so Kompost, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie von Wert des Endproduktes. Gut, also mal gucken, ob wir uns in die Richtung entwickeln können. Das wäre eins meiner Ziele, ja, sagen wir mal, innerhalb des nächsten Jahres, weil das wird jetzt nicht innerhalb von 2 Monaten. Dazu ist einfach unser Alltag noch zu stressig mit den 2 Kleinen. Gerade auch das Unverpackt-Einkaufen. Mal schauen. Also ich habe es mir vorgenommen. Das ist auf meiner Liste. Weißt du, also man muss ja irgendwie anfangen. Man muss was machen. Es ist halt nicht perfekt, aber es muss losgehen. Machen ist besser als nur überlegen, wie man es perfekt macht. Engagement, habe ich mir überlegt, wäre eigentlich auch ein Punkt, der wichtig ist. Ich spreche jetzt hier drüber. Das ist schon so eine Mini-Art von Engagement für das ganze Thema. Aber wie gesagt, ohne diese politische, diese gesamtgesellschaftliche Dimension wird es nicht möglich sein, etwas wirklich zu verändern. Das heißt, dass Engagement eigentlich zwingend notwendig ist. Und da mit so minimalen Dingen anzufangen, wie einfach mal an 1 bis 2 Demos teilzunehmen. Das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Wie gesagt, I'm a busy mom. Aber vielleicht ist das ja drin, vielleicht haben auch die Kinder mal Bock, auf eine Demo zu gehen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwelche kinderfreundlichen Demos oder sowas. I don't know. Ich werde es recherchieren. Ich versuche jetzt regelmäßig sowas wie Greenpeace-Petitionen zu unterschreiben. Also das kann man ja online ganz einfach machen. Es ist besser als nichts. Natürlich ist das auch kein Riesending, aber hey, das ist schon mal besser als nichts. Wenn ihr alle das auch macht, ist es doch schon mal viel besser als nichts. Und ich möchte mich noch mehr einlesen, das ist aber wirklich dann was Langfristiges für die nächsten Jahre, einlesen in Themen wie das Thema Wasser, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, also Wasserverwendung, Wasserverschwendung, Müllvermeidung, auch da mir über gewisse Dinge klarer zu werden, was tatsächlich Sinn macht mit Recycling, also Mülltrennung und so weiter, das habe ich ja eben schon angesprochen, dass ich da einfach noch Fragezeichen habe. Aber auch so nachhaltiges Wohnen im Sinne von nachhaltige Bauten und Erdversiegelung vermeiden und sowas, das interessiert mich auch. Auch da werde ich mich jetzt weiter bilden, mir Sachen anhören, Sachen lesen vielleicht. Einfach im Sinne von immer mehr in das Thema reinkommen und dann auch gucken, wo wir das in unserem Lebensstil, das eine oder andere vielleicht einbauen können. Und der letzte Punkt, den ich mir noch vorgenommen habe, ist zum Thema Secondhand kaufen. Dass ich mir vorgenommen habe, ich versuche jetzt wirklich mehr, wenn ich Secondhand kaufe, es wirklich vor Ort zu kaufen, wenn es irgendwie möglich ist, statt online. Und online ist ja meistens die, wie auch da wieder die einfache Variante, schnell online zu suchen bei Vinted oder so oder eben Kleinanzeigen will haben hier in Österreich. Es ist natürlich einfacher, als jetzt irgendwie 3, 4 Secondhand-Läden abzuklappern. Man wird eher das finden, wonach man sucht, wenn man online sucht. Aber ich werde mir jetzt noch mehr, auch wenn ich halt jetzt nach Kleidung suche, weil da habe ich wirklich eigentlich fast ausschließlich auf Vinted geguckt, einfach weil ich keine Zeit habe, irgendwelche Secondhand-Läden durchzustöbern. Ja, da muss ich mehr gucken, dass ich vielleicht doch dann sage, auch meine Green Capsule Wardrobe eher zu bestücken aus Secondhand-Läden. Da muss ich halt ein bisschen Zeit oder mehr Zeit dafür locker machen, wenn ich mal wieder eine Capsule zusammenstelle oder ein paar Teile auswechsle und dann halt mal wirklich ein bisschen durch die Läden bummeln. Es gibt hier in Wien auch zumindest, ich meine, ich bin in der Großstadt, da habe ich ja schon Glück, es gibt ja noch viele andere Wohnorte, wo man überhaupt keine Chance hat, an Secondhand-Läden zu kommen. Aber vielleicht dann an Flohmärkte, vielleicht ist da ja die Flohmarktkultur etwas mehr. Hier gibt es auch Flohmärkte, aber das ist eher so Antiktrödel und sowas. Also es gibt nicht diese Flohmärkte, die ich klassisch kenne, wo halt Privatleute ihre Kleidung, so wie was man auf Vinted oder Kleinanzeigen einstellen würde, dass man das auf dem Flohmarkt verkauft. Das ist hier irgendwie eher selten, wenn dann so in so Riesenhallen und so, wo man auch wieder schlecht hinkommt, aber so diese Stadtteilflohmärkte, keine Ahnung, ich habe auch immer die Idee gehabt, vielleicht selber mal so eine Flohmarkt-Initiatorin zu werden, weil eigentlich haben wir hier so einen Marktplatz ganz in der Nähe und das ist eigentlich total schade, dass man da nicht mal sonntags Flohmarkt hat. Okay, Leute, jetzt werde ich noch zur Flohmarkt-Organisatorin, keine Ahnung. Wäre ein Projekt, vielleicht, wenn die Kinder zur Schule gehen, wenn ich ein bisschen, aber dann habe ich Hausaufgabenhilfe zu tun, also keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendeine Mom aus Wien, die auch Bock hat da drauf, dann können wir uns zusammenschließen und so FlohmarktorganisatorInnen werden. Whatever. Ich versuche jetzt, ich möchte mehr versuchen, vor Ort zu kaufen. Es hat verschiedene Gründe. Ich meine, es ist klar, der Transport fällt weg. Aber auch, dass man halt diese Fehlkäufe vermeidet. Also das ist natürlich auch so ein Klassiker bei Vinted, dass dann die Sache halt doch nicht so sitzt, wie man sich das vorgestellt hat. Selbst wenn man Maße hat, selbst wenn man ein Tragebild von der Person, die das verkauft hat, gesehen hat. Das heißt ja nicht, dass das an der eigenen Figur auch genauso aussieht oder dass der Stoff vielleicht ganz anders ist, als es auf dem Bild aussah. Und das alles kann man natürlich vermeiden, diese Fehlkäufe, wenn man das natürlich direkt vor Ort kauft und anprobiert oder zumindest mal den Stoff fühlen kann. Denn das hat bei einigen Sachen bei mir schon dazu geführt, dass ich dann Sachen wiederverkauft habe auf Vinted oder dann halt zum Sozialkaufhaus gespendet habe. Also ich habe es natürlich nicht weggeworfen, aber dann auch wieder, wenn ich es wieder verkaufe, nochmal einen Transportweg und wer weiß, ob diese Person das, damit dann was anfangen kann oder nicht. Das ist natürlich suboptimal. So, jetzt habt ihr wirklich eine lange Folge hier hinter euch. Also vielen Dank, dass ihr bis jetzt am Ball geblieben seid. Das Thema, ihr merkt schon, da sind viele Sachen dabei, die ich auch noch, wo ich einfach auch noch nicht am Ende meiner Reflexion bin. Das heißt, bitte verzeiht es mir, wenn hier einige Gedanken noch nicht komplett ausgegoren sind, wenn es das eine oder andere nicht perfekt ist. Den Anspruch habe ich auch gar nicht. Aber ich bin auf einer Reise und ich glaube, dass es besser ist, auf einer Reise zu sein, was das Thema angeht, als es komplett zu ignorieren. Das ist das, was ich sozusagen im Kern mit diesen zwei Folgen zum Thema ressourcenbewusstes Leben auch einfach als Botschaft nach draußen geben will. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder im Podcast zu hören. Wenn ihr was mitnehmen konntet aus der Folge, freue ich mich, wenn ihr ein bisschen was zurückgibt in Form eines Daumen hochs, einer 5-Sterne-Bewertung, positiven Bewertung, ein paar netten Worten als Kommentar oder eben Rezension auf der Podcast-Plattform, auf der ihr das hier hört, und gerne die Folge oder den gesamten Podcast an Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen weiterempfehlen. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und wenn ihr ab und zu noch mehr von mir hören wollt oder sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram, tessgreenberg_minimalismus. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Bis dann, alles Liebe!